gute und sichere Fahrt.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Seit 4 Wochen ist die neue Bundesregierung im Amt und setzt an den Grenzen auf noch strengere Kontrollen und auch auf die Zurückweisung von Asylsuchenden. Die Bundespolizei hat nun eine erste Bilanz dazu gezogen. Im Zeitraum vom 8. Mai bis 4. Juni hat sie 160 Menschen trotz Asylgesuchs an den Grenzen zu den Nachbarländern zurückgewiesen. Ein Gericht hatte am Montag festgestellt, dass die Bundesregierung mit dieser Praxis geltendes Recht bricht.
Pfingstwochenende heißt viel Verkehr am deutsch-französischen Grenzübergang Kehl-Straßburg. Es dauert länger. Seit 4 Wochen wird noch einmal intensiver kontrolliert. Der Grund, die neue Migrationspolitik, das heißt auch Zurückweisungen von Asylsuchenden. Die Autofahrer ungeduldig.
Nur hier in der Stau, 20 Minuten.
Es stört mich schon, aber es muss sein.
Mit einem Wort lästig.
Insgesamt 160 Asylsuchende hat die Bundespolizei nach eigenen Angaben in den vergangenen 4 Wochen bundesweit zurückgewiesen. 3000 mehr Beamte wurden dafür an die Grenzen geschickt, so die Bilanz der Migrationspolitik. Die Belastung für die Polizei enorm.
Unsere Kolleginnen und Kollegen wollen natürlich erstens wissen, wann die große Belastung, die Überbelastung endlich mal ein Stück weit runtergefahren wird. Und der zweite Punkt ist, wir brauchen eine klare Rechtssicherheit und vor allen Dingen dürfen unsere Kollegen nicht belangt werden, sollten weitere Rechtswidrigkeiten durch die Gerichte festgestellt werden.
Denn das Verwaltungsgericht Berlin war Anfang der Woche nicht davon überzeugt, dass Asylsuchende ohne ausreichende Begründung an der Grenze zurückgewiesen werden können, urteilte in einem Einzelfall. Doch Innenminister Dobrindt bleibt bei seinem strengen Kurs, betont heute in einem Zeitungsinterview: Wir werden eine ausreichende Begründung liefern, aber darüber sollte der Europäische Gerichtshof entscheiden. Bei der Opposition stößt das auf Unverständnis.
Das heißt, er möchte sich Zeit kaufen und möchte damit einfach nur beweisen und seine Politik weiter länger verfolgen. Ich glaube, das ist nicht nötig. Es ist jetzt schon klar, dass diese Praxis illegal ist.
Rechtssicherheit, darauf pocht in der Bundesregierung auch der Koalitionspartner SPD. Weitere Urteile und pauschale Zurückweisungen an den Grenzen, das könne man sich nicht mehr leisten, heißt es da. Nach 4 Wochen sorgt die neue Migrationspolitik für Zündstoff in der schwarz-roten Koalition.
Eine riesige Rauchwolke steigt über Charkiw auf. Hinter den Bewohnern der ukrainischen Stadt liegt die wohl schlimmste Nacht seit Beginn des russischen Angriffskrieges. Wohnhäuser wurden getroffen, mehrere Menschen wurden getötet. Heute Abend warf das russische Militär laut Behörden erneut Gleitbomben auf das Stadtzentrum ab. Die Industriestadt Charkiw liegt im Nordosten der Ukraine dicht an der Grenze zu Russland.
Großeinsatz für die Feuerwehr von Charkiw heute früh. Ein Wohnhaus steht in Flammen, ebenso wie weitere Gebäude in der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Charkiw ist durch den russischen Luftangriff erneut schwer getroffen worden. Der Einsatz der Retter ist gefährlich. Sie arbeiten, während der Angriff noch läuft. Bei Löscharbeiten in einer großen Fabrik ist auch ein freiwilliger Feuerwehrmann aus Nürnberg dabei.
Es waren Detonationen im ganzen Stadtgebiet über rund eine Stunde. Über rund eine Stunde auch die Luftabwehr aktiv, mit den Maschinenkanonen auf die Drohnen feuernd. Wir haben so eine Intensität schon lange nicht mehr gehabt.
Laut lokalen Behörden sind heute durch die russischen Angriffe 4 Menschen getötet und viele verletzt worden, darunter auch ein Säugling. Es ist ein schrecklicher Morgen in Charkiw heute. Es gab 48 Drohneneinschläge, dazu 4 Lenkbomben und 2 Raketen. Einige Menschen sollen noch in den Trümmern verschüttet sein. Russland behauptet, der Angriff habe Drohnenfabriken und militärische Reparaturwerkstätten getroffen. Ein für das Wochenende erwarteter erneuter Austausch von Gefangenen, wie hier Ende Mai, verzögert sich offenbar. Russland behauptet heute, ohne Belege vorzulegen, die ukrainischen Unterhändler seien nicht am Treffpunkt erschienen, wo zunächst die Leichen gefallener Soldaten übergeben werden sollten. Die Ukraine weist diese Darstellung zurück. Moskau habe den Zeitpunkt eigenmächtig festgelegt. Ein Austausch sei in den kommenden Tagen möglich.
Fragen wir nach bei Tobias Dammers in Kiew. Heute also kein weiterer Gefangenenaustausch. Wie ist das einzuordnen?
Ja, dieser russische Vorwurf, dass die Ukraine den Austausch verzögert hatte, kam insofern überraschend, als dass beide Länder in der Vergangenheit nicht nur im Mai gezeigt haben, dass sie sehr wohl in der Lage sind, diese Austausche von Gefangenen mit allen Details auch zu klären. Und für die Ukraine ist es auch gar nicht von Interesse, einen Austausch künstlich scheitern zu lassen oder in die Länge zu ziehen, weil hier eben sehr, sehr viele Familien auf die Rückkehr ihrer Angehörigen warten und auch innenpolitisch die ukrainische Regierung immer wieder unter Druck steht, diese Gefangenen zurückzubringen. Und für die Ukraine ist es auch nicht von Interesse, dass Ergebnisse aus den diplomatischen Verhandlungen in Istanbul scheitern, um nicht den Druck des US-Präsidenten auf sich zu ziehen, der ja besonders auf diese Verhandlungen gedrängt hatte.
Vielen Dank, Tobias Dammers. Noch immer sind mehr als 50 Geiseln im Gazastreifen verschleppt von der Hamas beim Terrorangriff auf Israel im Oktober 2023. Viele sind in Geiselhaft bereits getötet worden. Die israelische Armee hat jetzt bei einem Spezialeinsatz nach eigenen Angaben die Leiche eines Thailänders geborgen. Der Mann heißt Natapong Pinta. Wie viele Thailänder arbeitete er in einem Kibbutz als Erntehelfer. Bei ihm war bis zuletzt unklar, ob er noch am Leben ist. In den USA gehen vermehrt Menschen gegen die harte Migrationspolitik der Regierung auf die Straße, wie hier in Los Angeles. Dort demonstrierten sie gegen das teils martialische Vorgehen von Beamten der Einwanderungsbehörde ICE, die immer wieder Razzien gegen Migranten durchführt. Es kam zu Ausschreitungen. Die US-Regierung unter Präsident Trump will Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung massenhaft abschieben lassen.
Die Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei sind heftig. Vermummte werfen Steine, die Polizei setzt Tränengas ein. In Los Angeles eskalierten gestern Proteste gegen Razzien der US-Einwanderungsbehörde ICE. Die hatte mehr als 40 Einwanderer ohne legalen Aufenthaltsstatus festgenommen. Hunderte protestierten dagegen, so wie die Lehrerin Patty Rivas. Ihre Tante wurde nach 30 Jahren in den USA kürzlich nach Mexiko abgeschoben. Sie ist keine Kriminelle. Sie hat 3 Kinder, 1 davon Feuerwehrfrau, die buchstäblich ihr Leben riskiert, um uns zu schützen. Es bricht mir das Herz, dass sie ihr die Mutter wegnehmen, nur weil sie es können. An mehreren Orten in Los Angeles führten uniformierte Bundesbeamte Razzien durch, suchten an Arbeitsplätzen, in Geschäften nach Menschen ohne Aufenthaltstitel. L.A. ist eine sogenannte Sanctuary City. Das heißt, die Stadt weigert sich, der Bundesbehörde beim Auffinden illegaler Einwanderer zu helfen. Die Bürgermeisterin kritisierte die Maßnahmen umgehend. Das Vorgehen sähe Angst und Schrecken. Tatsächlich dürfte es Präsident Trump genau darum gehen. Er hatte Massenabschiebungen versprochen. Kürzlich postete das Weiße Haus diese Bilder einer Festnahme. Wohl auch zur Abschreckung. Verbunden mit dem Aufruf, Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus zu melden. Doch schaut man auf die Zahlen, liegen die Abschiebungen noch immer deutlich unter denen von Ex-Präsident Obama. Um der angestrebten Massenabschiebung näher zu kommen, gehen die Behörden nun offenbar verstärkt in die Gemeinden. Nehmen auch Menschen ins Visier, die in den USA verwurzelt sind. Das dürfte auch andernorts die Proteste anheizen.
Mit einer Organspende nach dem eigenen Tod anderen Menschen das Leben retten. Dazu wären die meisten Menschen in Deutschland einer Studie zufolge bereit. Aber nicht einmal jeder Zweite hat seinen Willen zum Beispiel auf einem Organspendeausweis festgehalten. Dabei brauchen Ärzte im Fall der Fälle eine klare Entscheidung. Darauf soll der heutige Tag der Organspende aufmerksam machen.
Ein Spenderherz rettete ihr das Leben. Mit 11 Jahren verschleppt Sibylle Krestel aus Frankfurt eine Grippe. Der Herzmuskel ist betroffen. Intensivstation und 4 Monate warten auf ein Spenderorgan. Das ist jetzt 13 Jahre her.
Ich kann wirklich fast alles machen. Ich mache Sport im Alltag. Ich studiere für ein ganz normales Leben. Ich reise super viel. Also gibt eigentlich wenig Einschränkungen. Ja.
In den ersten 5 Monaten diesen Jahres wurden in Deutschland bisher 1250 Organe von Spendern transplantiert. Im internationalen Vergleich ist das wenig. Axel Ramel von der Stiftung Organtransplantation kennt das Problem. Organspende ja oder nein?
Wir sind sehr häufig damit konfrontiert, dass die Menschen zu Lebzeiten keine Entscheidung getroffen haben und dann müssen die Angehörigen entscheiden. Und das führt dazu, in dieser schwierigen Situation gerade mit dem Tod konfrontiert zu sein, dass die Entscheidung für die Angehörigen schwierig ist.
Tamara Schlitter aus dem hessischen Nidda hat das erlebt. Vor 8,5 Jahren verliert sie ihre Tochter Hanna durch einen Verkehrsunfall. Sie war Organspenderin.
auch wenn sich das jetzt vielleicht komisch anhören mag, aber wir unwahrscheinlich stolz auf Hannah sind und dass sich 6 Menschen damit das Leben, ein neues Leben geschenkt hat.
Sibylle Krestel ist immer noch dankbar für das erhaltene Organ.
Dankeschön für alles. Natürlich auch mein Beileid, weil ich meine, eine Person musste dafür ja auch sterben. Aber natürlich nicht für mich, sondern weil sie gestorben ist. Aber ja, auf jeden Fall riesen Dankeschön.
Gut 8000 Menschen warten in Deutschland aktuell auf ein Spenderorgan.
In der bayerischen Stadt Passau ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschengruppe gefahren. Laut Polizeiangaben wurden 5 Menschen verletzt. Unter ihnen sind demnach auch die Ehefrau und ein 5-jähriges Kind des Mannes. Er wurde festgenommen. Wie die Polizei weiter mitteilte, gibt es Anhaltspunkte für einen Sorgerechtsstreit. Über die weitere Entwicklung in Passau halten wir Sie bei tagesschau.de auf dem Laufenden. Viel Ballgefühl und die richtige Balance. Der deutschen Nationalelf wird morgen alles abverlangt im Spiel gegen Vize-Weltmeister Frankreich. Es geht um Platz 3 in der Nations League. Bundestrainer Nagelsmann erwartet nach dem Halbfinalaus gegen Portugal eine klare Leistungssteigerung.
Der Bundestrainer ist bester Laune, die Vorfreude auf das kleine Finale groß. Julian Nagelsmann will die Nationalmannschaftssaison positiv zu Ende bringen.
Wenn ich da in die Kabine muss und immer motivieren, dann muss ich den Kader umstellen, weil dann stimmt was am Kader nicht. Und am Ende ist ja auch Fußball, ne? Ist ja was Schönes, was wir da machen. Das muss jetzt keiner morgen, weiß ich nicht, einen Acker umgraben von Hand. Also wir dürfen immer noch Fußball spielen. Also es macht ja auch Spaß, was wir da machen. Das ist ja ein toller Job.
Vor der Abreise nach Stuttgart stand noch das Abschlusstraining in Herzogenaurach auf dem Programm. Und alle 24 Spieler waren dabei. Personell deuten sich einige Wechsel an gegen Frankreich. Serge Gnabry könnte in die Startelf rücken, genau wie Pascal Groß. Beide saßen gegen die Portugiesen zunächst nur auf der Bank. Frische Kräfte könnten gegen die starken Franzosen auch benötigt werden. Schließlich erzielte Frankreich 4 Tore im Halbfinale gegen Spanien, was allerdings auch nicht für den Finaleinzug reichte. Dennoch ist der Respekt vor dem Weltranglisten-Dritten groß.
Generell, wenn man so das Spielerprofil anschaut, ist es wahrscheinlich mit die beste Mannschaft von den Einzelspielern in Europa. Diese Dichte im Kader haben wenig Nationen, glaube ich, in Europa, vielleicht sogar weltweit.
Vor allem die Defensivarbeit der DFB-Auswahl muss stark verbessert werden. Ansonsten droht die 2. Niederlage in Folge. Das wäre ein Novum in der Ära Nagelsmann.
Mit spektakulärer Akrobatik beeindrucken die Teilnehmerinnen der Europameisterschaft in der rhythmischen Sportgymnastik. Für Deutschland am Start war die Olympiasiegerin und Sportlerin des Jahres 2024, Daria Varfolomeev. In ihren Darbietungen lief heute nicht alles glatt. Am Ende reichte es aber für einen Platz auf dem Treppchen.
Nach einer langen Zitterpartie konnte sich Daria Varfolomeev am Ende doch noch über die EM-Medaille freuen. Der Mehrkampf begann für die Olympiasiegerin nicht optimal. Die 18-Jährige zeigte Unsicherheit mit dem Reifen und dem Ball. Extraklasse dann aber ihre Choreografie mit den Keulen. Der Sportlerin des Jahres gelang da die beste Performance aller 25 Gymnastinnen. Ausdrucksstark, sicher und technisch brillant. Pech hatte Varfolomeev mit dem 4. und letzten Handgerät. Das 6 Meter lange Band blieb bei einer Höchstschwierigkeit in ihren Haaren hängen. Am Ende reichten aber 115,150 Punkte für Varfolomeev, die gerade mitten in den Schulabschlussprüfungen steckt, zur Bronzemedaille. Mehrkampf-Europameisterin in Tallinn wurde die erst 17 Jahre alte Ukrainerin Tassia Onofritschuk vor der bulgarischen Titelverteidigerin Stiljana Nikolova.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 8. Juni.
Kühle, schaueranfällige Luft strömt morgen zu uns. In ihr ziehen im Laufe der Nacht von Westen neue Schauer und einzelne Gewitter auf. Morgen am Tag mal Sonne, mal dichte Wolken, dazu vielerorts teilweise kräftige Schauer, vereinzelt mit Gewittern. Dabei können Sturmböen auftreten. Im Westen und Süden lassen die Schauer gegen Abend insgesamt nach. In der Nacht 16 bis 8 Grad, am Tag 13 Grad in der Eifel bis 22 Grad in Südbaden. Ein Hoch kommt. Es wird am Montag freundlicher, nur im Norden am Montag und am Dienstag noch Regen und Schauer. Am Mittwoch ist es im Süden und Westen sonnig, sonst teilweise kompakte Wolken und trocken bis 30 Grad.
Das war die Tagesschau. Immer um 20 Uhr.
auch im Radio. Der ARD-Infoabend.
Und der kommt wie jeden Samstag aus München von BR24. Schön, dass Sie dabei sind. Im Studio ist Gabi Gerlach. Der Krieg Israels im Gazastreifen, er geht unerbittlich weiter. Dabei setzt die Regierung von Benjamin Netanyahu verstärkt auf bewaffnete Banden. Sie sollen gemeinsam mit der israelischen Armee operieren und die Terrormiliz Hamas bekämpfen. Ein israelischer Politiker hatte diesen Umstand vor kurzem öffentlich gemacht. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler hat sich gefragt, was hinter dieser Kooperation stecken und welche Interessen die israelische Armee verfolgen könnte.
Avigdor Liebermann ist ein altgedienter Politiker in Israel vom Typ Bulldozer. Gerade ist er in der Opposition und hat es mit einer Veröffentlichung geschafft, die Regierung von Premier Benjamin Netanyahu in Schwierigkeiten zu bringen. Kritik am Krieg im Gazastreifen gibt es in Israel genug, aber das, was Liebermann in einem Interview mit dem Fernsehsender Channel 12 gesagt hat, ist Sprengstoff. Plötzlich verteilt der Staat Israel Waffen an alle möglichen Banden. Sie erhalten Waffen vom Staat Israel. Das ist völliger Wahnsinn. So wie Netanyahu damals versuchte, gegen die palästinensische Autonomiebehörde ein Gegengewicht mit der Hamas aufzubauen, baut er jetzt Milizen, die sich mit dem Islamischen Staat identifizieren, als ein Gegengewicht zur Hamas im Gazastreifen auf. Ein schwerwiegender Vorwurf, aber auch was danach passierte, war eher ungewöhnlich. Benjamin Netanyahu tat nämlich so, als sei das, was Liebermann da gesagt hatte, völlig normal. Was hat er schon veröffentlicht, dass Sicherheitsbehörden Clans in Gaza beauftragt haben, die sich gegen die Hamas stellen? Was soll daran schlecht sein? Das ist nur gut, es rettet Leben. Leben israelischer Soldaten, aber die Veröffentlichung dessen hilft ausschließlich der Hamas. Das, was da vom israelischen Regierungschef lapidar bestätigt wurde, ist keine Kleinigkeit. Denn während Israel im Gazastreifen gegen die Hamas und andere Terrororganisationen kämpft, kooperiert die Armee mit anderen Gruppen und stattet sie offenbar auch mit Waffen aus. Im Gazastreifen erreichen wir Ali Abu Hashem. Er will nicht viel über sich verraten, nur dass er Aktivist ist. Offen spricht er aber über die Ziele Israels bei dieser Kooperation. Die Israelis wollen, dass sich die Palästinenser selbst regieren. Entsprechend dem israelischen Wunsch sollen einige Milizen mit der Führung des Gazastreifens beauftragt werden. Heute gibt es Anzeichen dafür, dass eine Miliz im Süden des Gazastreifens gebildet wurde, die 100 bis 300 Menschen umfasst. Diese Miliz wird von Yasser Abu Shabab geführt. Diese Miliz besteht aus einer Gruppe Krimineller und einige waren in Gefängnissen im Gazastreifen. Das ist ein gefährlicher Indikator für die nächste Phase. Yasser Abu Shabab, der Milizenführer, ist Anfang 30. Er hat einen Facebook-Auftritt. Dort gibt es Fotos von ihm mit schusssicherer Weste und einer Waffe in der Hand. Vor der Brust hängt lässig eine Sonnenbrille. Auch die Miliz, die ihr anführt, hat einen Auftritt in den sozialen Medien. Dort nennt sie sich Palestinian Popular Forces. Es gibt ein Logo und im Text palästinensisch nationale Töne. Die Gruppe soll in Abstimmung mit Israel im Süden des Gazastreifens operieren. Ein anonymer israelischer Offizieller sagte im Radiosender Kan, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Wir reden über eine militärische Einheit, die Anweisungen von hoher Stelle bekommt. Gangs in Gaza werden mit Waffen ausgestattet. Sie bekommen Anweisungen von Offizieren und vom Geheimdienst, die vor Ort begleiten. Yasser Abu Shabab ist sicher kein Freund der Hamas. Er soll wegen Drogenschmuggels in Gaza im Gefängnis gesessen haben. Und es gibt Gerüchte, dass er und seine Miliz Verbindungen zum sogenannten Islamischen Staat haben, auch eine Terrororganisation. Von sich selbst sagt die von Israel unterstützte Miliz, sie sichere die Hilfsgüter. Tatsächlich gibt es Vorwürfe, ihre bewaffneten Kämpfer hätten LKW mit Hilfsgütern geplündert. Israel jedenfalls scheint in der jetzigen Phase auf die Truppe zu setzen und könnte dieses Modell auch in anderen Teilen des Gazastreifens nutzen.
Und während Israel offenbar auf bewaffnete Banden setzt, um die Hamas im Gazastreifen vernichtend zu schlagen, geht das Leid der Zivilbevölkerung weiter. Unklar ist, ob die von Israel und den USA unterstützte Stiftung Gaza Humanitarian Foundation überhaupt noch einmal die Arbeit aufnimmt. Gestern erklärte die GHF jedenfalls, alle Verteilzentren für Hilfsgüter seien geschlossen worden. Einmal in Afrika auf Safari gehen. Für viele Menschen ist das ein Traum. Für viele bleibt es aber auch einer, aus finanziellen oder körperlichen Gründen. Weil während der Corona-Pandemie keine Touristen in die Nationalparks in Kenia reisen konnten, haben sich Betreiber der Schutzgebiete schon damals virtuelle Alternativen überlegt. Und die sind geblieben. So können Menschen aus aller Welt nun über Livestreams, Instagram oder Reels in Echtzeit Tiere beobachten. Fast wie bei einer echten Safari. Eine Reportage von unserer Korrespondentin in Nairobi, Antje Degans.
So beginnt meist eine Safari. Am frühen Morgen geht es mit dem Geländewagen los. Während die Sonne über der Savanne aufgeht, halten alle Ausschau nach Löwen, Giraffen, Zebras und Co. An Wasserlöchern wird angehalten, denn hier tummeln sich besonders viele Wildtiere. Ein Anblick, der das Herz von vielen höher schlagen lässt. Aufregend, einzigartig. Doch was, wenn sich dieses Naturerlebnis zumindest ein bisschen in das heimische Wohnzimmer holen ließe? Derek Jubert, Betreiber von mehreren Safari-Camps in Kenia, Botswana und Simbabwe, hatte eine Idee.
Wo auch immer sich etwas Interessantes im Busch abspielt, installieren wir eine Webcam.
Sofa-Safari nennt sich dieses Konzept. Tierliebhaber aus der ganzen Welt können sehen, was sich gerade in einem von Kenias Nationalparks abspielt. Das kann manchmal ganz schön spektakulär sein, sagt Derek Jubert.
Wir haben diese großen Elefanten, die kommen, um Wasser zu trinken. Sie bahnen sich einen Weg durch Herden von Zebras und Antilopen.
Ganz so wie in der Natur klinge das über die Webcam dann zwar nicht, aber doch ziemlich ähnlich.
Du kannst alles sehen und auch hören. Wenn die Elefanten mit dem Wasser spritzen, für mich ist das eines der magischsten Geräusche auf der Welt.
Andere Betreiber von Camps oder Schutzgebieten haben ähnliche Angebote. Manche stellen auch einfach nur besondere Safari-Erlebnisse bei Instagram oder auf anderen Plattformen ein. Ein Konzept, das sich in Corona-Zeiten etabliert hat. Als die Touristen und damit die Einnahmen ausblieben, sollten so Spendengelder gesammelt werden. Derek Jubert meint aber, auch ohne Corona haben die Sofa-Safaris viele Vorteile.
Tatsächlich sollte nicht jeder zu diesen Orten reisen, denn das wäre sehr schlecht für die Umwelt. Darum wollen wir diese Wildniserfahrung den Menschen nach Hause bringen.
Eines ist sogar gleich wie bei einer normalen Safari: Man braucht viel Geduld. Oft ist über Stunden kein Tier am Wasserloch zu sehen. Die meisten hätten die Seiten mit den Bildern der Webcams darum eher nebenbei im Blick, sagt Derek Jubert.
Wir haben herausgefunden, dass Leute aus der ganzen Welt nebenbei im Büro die Bilder der Webcam beobachten. Sie machen ihre Arbeit und klicken ab und zu mal rein.
Demnächst sollen die Bilder noch etwas spektakulärer werden. Derek Jubert plant, eine neue Kamera zu installieren.
Ich versuche, eine Kamera zu entwickeln, die halb über und halb unter Wasser ist. Die will ich da platzieren, wo Nilpferde sich während des Tages ausruhen. Dann kann man die Fische im Wasser und im Hintergrund die Nilpferde sehen. Manchmal tauchen sie dann ins Wasser ein und machen die Kamera dabei hoffentlich nicht kaputt.
Das wären dann Einblicke, die man nur vom Sofa aus kriegt. Optisch näher dran als auf einer richtigen Safari.
Safari per Webcam. Umweltfreundlich, aber womöglich nicht jedermanns Sache. Antje Diekans berichtete.
Der ARD-Infoabend. Sport.
Bei der Fußballnationalelf wirkt die Nations League Pleite gegen Portugal noch nach und damit geht's los im Sport mit Achim Hofbauer.
Ja, der Traum vom Nations League Titel, der ist geplatzt. Jetzt soll es morgen fürs DFB-Team wenigstens Platz 3 werden in Stuttgart gegen Frankreich, das leicht favorisiert ins Spiel geht. Aber das interessiert Bundestrainer Julian Nagelsmann relativ wenig. Er sagt:
Wir haben im März gegen sie gewonnen und versuchen das auch morgen wieder. Ja, wir wollen einen Spieler mehr abstellen, der ein bisschen den Raum schließt, auch für das Tempo, was die haben. Sonst generell geht es schon darum, dass wir sie natürlich weghalten von den Räumen, wo sie auch so gefährliche Steckbälle spielen können, was sie gegen die Spanier auch ein paar Mal gemacht haben. Geht schon darum, auch sie weit wegzuhalten vom Tor und auch insgesamt einfach einen viel stabileren Ballbesitz zu haben, als es gegen Portugal hatten.
Das Spiel dann morgen ab 15 Uhr live und komplett bei uns auf BR24. Und apropos Frankreich, die neue Tenniskönigin von Paris heißt Coco Gauff. Die Weltranglistenzweite aus den USA besiegt heute im Frauenfinale der French Open die Weltranglistenerste Arina Sabalenka aus Belarus, und zwar mit 6:7, 6:2 und 6:4. Und dieses Frauenfinale hat sich phasenweise überschnitten mit dem der Junioren, welches aus deutscher Sicht äußerst interessant war. Zwei deutsche Talente haben sich da gematcht und der spätere Sieger hat einen Namen, den man sich in Zukunft bestimmt auch international ganz gut merken kann. Steffen Gahr hat ihn nach dem Titelgewinn getroffen.
Im Keller des Pariser Tennisstadions stehen dreckige Tennisschuhe, dreckverschmierte Klamotten und Socken. Und auf den Tennistaschen steht ein grüner Karton mit einem silbernen Tablett. Dem Tablett für den Juniorensieger von Roland Garros.
Unbeschreibliches Gefühl auf jeden Fall. Es ist eine mega Ehre, hier die Trophäe hochzuheben. Ja, es ist unglaublich, kann es kaum in Worte fassen. Mir kamen euch die Tränen in den Augen nach dem Match. Es war einfach ein Schuss von Emotionen, der da durchkam.
Als der letzte Ball gespielt war, ließ sich Nils McDonald rücklings in den Sand fallen und schlug die Hände vors Gesicht. Dann kam sein Gegner und Kumpel Max Schönhaus zu ihm rüber.
Also ich meine, wir haben uns nach dem Match im Arm genommen. Ich habe ihm gesagt, mega, mega gut, ich bin stolz auf dich, was du geleistet hast. Ich glaube, wir beide hatten echt mega, mega gute Woche. Wir haben beide nicht damit gerechnet, dass wir hier im Finale stehen.
Mega war auch das Match, hart umkämpft. Schönhaus holte den ersten Satz im Tiebreak. Danach aber verlor er den Faden und McDonald drehte auf.
Wenn ich das hier gewinnen möchte, muss ich hier richtig Energie reinbringen, richtig Gas geben. Verlorener erster Satz, klar, ist blöd, aber dann am Ende auch bisschen Wut und Emotionen alles und dann aber auch das alles in Energie umgewandelt und gesagt, ey komm, jetzt springe ich hier von dieser Bank, wenn ich aufstehe und gebe alles nochmal, gebe nochmal mehr.
Nach 3 Sätzen und 1:40 war der Schweriner Grand Slam Sieger.
Vainqueur du simple junior garçon Roland Garros 2025, son premier titre en Grand Slam chez les juniors. Merci d'applaudir Nils McDonald.
Ja, ist mega geil. Ich glaube, man ist eine Woche, die man fürs Leben behalten kann. Einfach die ganze Atmosphäre, alles, die Trophäe nach Hause zu nehmen, in ein Zimmer zu stellen. Und tatsächlich auch der erste Deutsche dann zu sein seit einigen Jahren. Das Ding mit nach Hause zu nehmen, ist mega cool, eine Ehre, happy. Aber wie gesagt, ins Zimmer stellen. Dann wird aber auch hart weitergearbeitet, um vielleicht die richtige Trophäe dann irgendwann hochzuheben.
Nils McDonald ist der erste deutsche Juniorensieger in Paris seit 1997. Ein historischer Erfolg, aber auch ein Teamerfolg. Als McDonald Interviews gab, saßen Schönhaus und der Bundestrainer auf dem Boden und hörten zu. Und dann ging es zum gemeinsamen Abendessen mit frischen Klamotten und glänzender Trophäe.
Und vom roten Sand in Paris geht's jetzt live aufs Basketballparkett von München. In den Playoffs um die deutsche Meisterschaft läuft gerade Halbfinale Nummer 3 zwischen München und Heidelberg. Das Ganze seit 20 Uhr und für uns in der Halle ist Florian Hecht. Flo, die Bayern klarer Favorit in dieser Serie. Sind Sie diesem Anspruch in den ersten Minuten denn auch gerecht geworden?
In den ersten Minuten, ja, wir sind genau 1:30 im zweiten Viertel unterwegs und die Bayern führen mit 11 Punkten mit 28:17 und das ist deswegen schon bemerkenswert, weil sie sich in den ersten beiden Spielen dieser Serie immer in der ersten Halbzeit sehr, sehr schwer getan hatten. In Spiel 1 hier schon nur mit 2 Pünktchen zur Halbzeit vorne und in Spiel 2 kamen sie auch erst in Heidelberg so richtig ins Rollen nach der Halbzeit. Momentan die Bayern mit dem Einwurf im Vorfeld an die Obst, der bisher schon sehr gut gespielt hat, dribbelt da am linken Flügel, zieht zur Mitte, nimmt den Wurf, wird aber geblockt, schön runtergeholt von Bibber, dem großen Mann bei Heidelberg und dann geht es ganz schnell DJ Horn auf dem Weg nach vorne und die 2 Punkte macht er, da lässt er sich nicht zweimal bitten beim Fastbreak und damit 28:19 für den FC Bayern Basketball, der heute den Schlüssel in der Hand hat. Bisher eine sehr, sehr gute Vorstellung in der Verteidigung und gut unterwegs auch gerade Justus Hollatz, der Nationalspieler, sieht die Lücke, geht zum Korb auf der linken Seite, reingezogen mit der rechten Hand, abgelegt. Also die Bayern konzentriert hier, haben momentan 3 Weltmeister auf dem Feld. Joe Vogtmann, Nils Giffey und Andi Obst. Das zeigt schon, wie gut der FC Bayern Basketball besetzt ist. Und ich bin gespannt, wie die Heidelberger hier eventuell nochmal ins Spiel kommen wollen. Momentan 30:19 für die Bayern.
Soweit Florian Hecht. Wir bleiben in München natürlich dran. Nächste Stunde sind wir nochmal live dort. Und jetzt schauen wir noch kurz aufs zweite Halbfinale zwischen Ulm und Würzburg. Auch da Spiel 3. Ende des dritten Viertels führt Ulm mit 85-69 gegen die Unterfranken und würde Stand jetzt die Serienführung auf 2-1 ausbauen. Man braucht 3 Siege, um ins Finale reinzukommen.
Der ARD-Infoabend. Nachrichten.
20.30 Uhr, die Nachrichten von BR24 mit Yajimai. Berlin. Die SPD-Forderung nach höheren Krankenkassenbeiträgen für Gutverdiener stößt bei der Union auf Widerstand. Der stellvertretende Fraktionschef im Bundestag, Stegemann, erklärte, dadurch würden Arbeit und Leistung unnötig verteuert, was wiederum dem Wirtschaftsstandort Deutschland schade. Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Pantazis, hatte zuvor eine Anpassung der Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzlichen Krankenversicherungen ins Spiel gebracht. Brüssel. Nach dem Bericht über mutmaßliche Lobbyaufträge der EU-Kommission für Umweltverbände haben die Grünen die Vorwürfe zurückgewiesen. Der klimapolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament, Bloss, erklärte, es sei seit Jahren gängige Praxis, dass die EU-Kommission zivilgesellschaftliches Engagement unterstützt. Die Welt am Sonntag hatte über angebliche Geheimverträge der EU-Kommission mit Klimalobbyisten berichtet. Darin sei detailliert beschrieben, wie die Aktivisten Kampagnen gegen Unternehmen fahren sollten. Gazastadt. Im stark umkämpften Gazastreifen ist die Zahl der Toten weiter gestiegen. Seit der Nacht wurden nach palästinensischen Angaben mindestens 60 Menschen bei israelischen Angriffen getötet. Zahlreiche Menschen seien verletzt worden. Von der israelischen Armee gab es zunächst keine Angaben. Die umstrittene Gaza Humanitarian Foundation gab derweil an, ihre Verteilzentren wegen Drohungen der Hamas erneut geschlossen zu haben. Passau. Am frühen Abend hat dort ein Mann mit einem Auto 5 Menschen verletzt. Der 48-jährige Iraker fuhr laut Polizei offenbar gezielt in eine Gruppe von Personen. Unter den Verletzten befinden sich die Ehefrau des Fahrers sowie seine 5-jährige Tochter. Der Mann wurde festgenommen, die Polizei prüft Hinweise auf einen Sorgerechtsstreit. Paris. Die US-Amerikanerin Coco Gauff hat die diesjährigen French Open gewonnen. Die 21-Jährige setzte sich am Abend im Finale des prestigeträchtigen Tennisturniers in 3 Sätzen durch. Gegnerin war die Weltranglistenerste Arina Sabalenka aus Belarus. Für Gauff ist es der 2. Grand-Slam-Titel nach dem Sieg bei den US Open 2023. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht von Westen her neue Schauer und einzelne Gewitter, Abkühlung auf 16 bis 8 Grad. Morgen mal Sonne, mal dichte Wolken, dazu teilweise kräftige Schauer, örtlich mit Gewittern. Es können schwere Sturmböen auftreten. Maximal 13 Grad in der Eifel, bis 22 Grad in Südbaden. In der neuen Woche wieder freundlicher und wärmer, Höchstwerte bis 31 Grad. Soweit die Nachrichten. Es ist 20.33 Uhr.
Der ARD-Infoabend.
Mit Gabi Gerlach aus dem Studio von BR24 in München. Einen guten Abend. Unite in Action, Terminate Pollution. Unter diesem Motto stand diese Woche der Klimagipfel in Wien, von keinem Geringeren initiiert als Arnold Schwarzenegger, früher Bodybuilder, Schauspieler und Gouverneur von Kalifornien. Aber kann eine Promi-Show den Klimaschutz wirklich voranbringen, während sich Regierungen und Staaten immer weiter aus dem Umweltschutz zurückziehen? Das wollen wir jetzt in der Sendung Die Entscheidung klären. Diese Folge ist Auftakt einer mehrteiligen Biografie über Arnold Schwarzenegger mit dem Titel Pumpen und Politik und einem besonderen Blick auf den Hollywood-Superstar.
Hallo zu Die Entscheidung. Ich bin Christine Auerbach, eure Host für diesen Monat.
Und diesen Monat geht es bei uns um diesen Mann.
Ich zeige mich genauso, wie ich bin, mit dem österreichischen Charme und Humor. Und es schlägt in Amerika sehr gut ein.
Der österreichische Charme. Wer hat ihn erkannt? Arnold Schwarzenegger natürlich. Bodybuilder, Mr. Universe, Hollywood-Star, vom Terminator bis zum Kindergartenkopf. Also ein Superstar. Was hat der in einem politischen Podcast zu tun? Eine ganze Menge, finden wir zumindest, weil ausgerechnet seine Biografie kann uns nämlich helfen, die aktuelle Weltpolitik besser zu verstehen. Und darum wird es die kommenden Wochen hier bei Die Entscheidung gehen. Und wie immer bin ich bei der Entscheidung nicht alleine. Hallo Linus Lühring.
Hallo, ich bin der Reporter für diese Staffel.
Ich weiß noch, als wir ankamen in unserer Redaktion mit unserer Idee, einen Podcast über Arnold Schwarzenegger zu machen. Und zwar einen politischen Podcast. Da waren sehr viele fragende Gesichter.
Das hat tatsächlich eine Zeit gedauert. Es gab einige Diskussionen. Aber
bis wir überzeugen konnten.
Genau, aber ich glaube, es kommt ja tatsächlich einfach daher, weil man Arnold Schwarzenegger immer als Bodybuilder und als Hollywood-Star sieht. Aber er war eben auch Politiker, Gouverneur von Kalifornien von 2003 bis 2011. Und diese Entscheidung, die hat uns interessiert. Warum wird ein Superstar wie er, der wirklich so viel erreicht hat, auch noch Politiker? Warum sagt er, das tue ich mir an? Und wie prägt diese Entscheidung von ihm unsere Politik bis heute?
Es gibt natürlich einen Hintergrund. Es gibt nämlich Leute, die sagen, Arnold Schwarzenegger mit dieser Entscheidung, damals als Gouverneur zu kandidieren und mit der Art, wie er das gemacht hat, auch noch zu gewinnen, der hat einem anderen Menschen den Weg in die Politik mitgeebnet, nämlich so jemandem wie Donald Trump. Das ist eine steile These und wir wollen wissen, was ist da dran? Weil auf den ersten Blick spricht einiges für diese These. Schwarzenegger steht für ein gigantisches Ego, für Entertainment, für Stärke, für Business. Also er ist ja schon schwer reich gewesen, noch bevor er überhaupt Hollywood-Star wurde und Politiker. Er steht für Law and Order, er ist Republikaner und damit hat er eine Menge Gemeinsamkeiten mit Donald Trump.
Und jetzt kommt das Aber, denn Arnold Schwarzenegger, der biegt dann anders ab als Donald Trump. Er ist ein großer Gegner vom US-Präsidenten, er verfolgt auch ganz andere Ziele und er bezieht auch immer wieder klar Stellung gegen die Politik von Donald Trump.
Und warum er das macht und wie er das macht, also diese ganze Biografie, seine Entscheidungen, die finden wir sehr, sehr spannend, weil sie viel über unsere Zeit auch erzählen und warum jemand an die Macht kommt oder auch nicht. Und darum wird es hier die kommenden Wochen gehen in die Entscheidung. Unsere Folgen heißen Pumpen und Politik. Und ich mag diesen Titel einfach sehr.
Ja, das ist ein Gefühl, was der trifft, was man ja vielleicht gerade haben könnte, wenn man sich Menschen anschaut, die die Weltpolitik bestimmen. Donald Trump, haben wir schon gesagt, Wladimir Putin, Viktor Orban in Ungarn, Milei in Argentinien, jetzt gerade auch in Polen, Präsidentschaftswahlen. Da geht es immer wieder so um Muskelspiele. So die Frage, wer ist mein Freund, wer ist mein Feind? Und dann auch der Gedanke, hey, wer nicht für mich ist, der ist automatisch gegen mich. Auch so eine Hau-drauf-Mentalität spielt da eine Rolle. So
Kompromisse sind out.
Genau, genau. Und das erinnert eben schon sehr an so ein Männlichkeitsbild in den Actionfilmen der 80er, 90er Jahre in Hollywood. Also das Bild, was Arnold Schwarzenegger als der Terminator maßgeblich mitgeprägt hat.
Wir werden hier in den kommenden Wochen erzählen, wie Schwarzenegger das wurde, was er ist. Also eine Art Biografie von ihm aus diesem speziellen Blickwinkel. Schwarzenegger als Politiker. Die Entscheidung, um die es sich drehen wird, ist also ganz klar. Das ist Schwarzeneggers Entscheidung, in die Politik zu gehen. Also ein Blickwinkel, den man vielleicht auch noch nicht so gut kennt von diesem Hollywood-Star.
Also wir haben da auf jeden Fall einiges gelernt oder auch so ein paar Klischees echt hinterfragen müssen.
Genau. Und bevor wir die kommenden Wochen aber dann einsteigen in diese Biografie, machen wir heute erstmal so einen kleinen Deep Dive. Und zwar einen Deep Dive in den aktuellen Schwarzenegger. Weil Arnold Schwarzenegger, das ist uns aufgefallen, der hat immer ein richtig gutes Händchen für Trends und für Themen. Also er ist immer genau da, wo die Musik eigentlich spielt. Aktuell setzt er aber auf ein Thema, das gerade eher immer leiser wird. Also immer mehr zum Stiefkind wird. Und das ist das Thema Klimaschutz. Immer mehr Staaten ziehen sich aus dem Klimaschutz ja zurück, auch Regierungen, allen voran Donald Trump in den USA, kürzen Gelder beim Umweltschutz und kündigen Klimaabkommen auf.
Und Arnold Schwarzenegger, genau wie du gesagt hast, er hat so ein Gespür für Themen, die vielleicht wichtig wären, wo man sich auch profilieren kann. Und genau deswegen veranstaltet Arnold Schwarzenegger eine Klimakonferenz in Wien. Die hat zum 9. Mal stattgefunden, jetzt Anfang Juni. Und wir beide sind da hingefahren, weil wir machen einen Podcast über ihn. Dann muss man da sein.
Wir müssen alles versuchen, ihn zu treffen.
Ihn zu treffen und auch mal zu sehen. Wir haben wirklich so viel gesehen, gelesen. Und dann taucht er da auf, macht eben diese Konferenz. Austrian World Summit heißt die. Ja, und die Frage ist natürlich, die dahinter steht, was bringt so eine Konferenz? Eine Konferenz, die ausgerechnet von so einem Super-Promi ausgerichtet wird. Die Frage, ist das eine Riesen-Arnold-Show oder kann es Klimaschutz wirklich vorwärts bringen?
Das war unsere Recherchefrage. Und so ging die Konferenz los. Why healthy? Bombastische Musik und ein sehr aufgedrehter amerikanischer Moderator.
So, ladies and gentlemen, I ask you to join me on your feet as we salute our real life climate action hero, Governor Arnold Schwarzenegger!
So, aber jetzt stehen wir Arnold Schwarzenegger direkt gegenüber. Es sind noch 200 andere Leute zwischen uns und alle Stuhlreihen. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal nah dran.
Und man muss vielleicht nochmal kurz erklären, wo wir da genau sind. Nämlich, das ist die Wiener Hofburg. Das ist auch der Sitz des österreichischen Bundespräsidenten.
Sehr prunkvoll.
Sehr prunkvoll. So riesige Kronleuchter sind da über einem geschwebt, ein bisschen verwinkelt, aber einfach alles sehr bombastisch, sehr, sehr glamourös und einfach mitten in Wien. Und dann kommt der Real Action Climate Hero, wie er gerade angekündigt wurde, auf die Bühne und er redet da gar nicht lang um den heißen Brei rum. Er spricht das aktuelle Problem des Klimaschutzes sofort in seiner Eröffnungsrede an.
You know what's interesting is that every time I talk lately to environmentalists and to policy people, they say to me, says Arnold, I mean, what is the point of fighting for a clean environment when the government of the United States says climate change is a hoax? And coal and oil is the future. When the politicians in Washington don't care.
Also er spricht darüber, was bringt das denn, wenn man für eine saubere Umwelt sich einsetzt, dafür kämpft, wenn gleichzeitig die US-Regierung zum Beispiel sagt, hey, es gibt überhaupt keinen Klimawandel und die Zukunft, das sind Kohle und Öl. Ja, aber dann kommt so eine ganz typische Schwarzenegger-Antwort.
You know what I say to them? Exactly what I said in my movie Kindergarten Cop to the kids. Stop whining. Stop whining. Whining doesn't change anything. Whining doesn't build anything.
Schwarzenegger, der zitiert seinen Film Kindergartenkorb. Da hat er gesagt, stop whining. Also hört auf zu jammern. Jammern ändert nichts. Jammern, das macht überhaupt nichts besser.
Don't just complain, do something. I know that this sounds a little bit like a motivational speech rather than a speech about the environment. But the many know why? Because it is. It is. That's because I want to motivate all of you to be heroes that we need.
Da wird ganz klar, Arnold Schwarzenegger, der sieht sich als Motivator, er wirkt wie so ein Business Coach auf der Bühne. Seid Helden für den Klimaschutz, hört auf zu jammern, fangt endlich an und tut was.
Ja, also schon, ja, Business Coach, das trifft's am besten. Ist auch alles sehr amerikanisch in meinem Gefühl ausgerichtet gewesen.
Fette Lichter noch dazu.
Genau, fette Lichter und schon auch ausgerechnet die Massen zu erreichen. Also zum Beispiel das Wort Klima, das nimmt Schwarzenegger auch so gut wie nie in den Mund während dieser ganzen Konferenz. Und zwar absichtlich, weil er sagt, das ist viel zu abstrakt.
Climate. Yes. People don't know what that is. That's what I'm talking about. We got to get off this climate. And we got to say pollution and clean air. This is where the action is.
Also nicht von Klima reden, sondern von ganz konkreten Sachen. Verschmutzung, saubere Luft, die wir brauchen. Das verstünde jeder, sagt er. Diese ganz einfachen Worte, die sind ihm wichtig, weil Umweltschutz soll eben ein Thema bei allen werden. Nichts Elitäres sein. Tatsächlich geht es sogar in seiner Fitness-App schon die ganze Zeit darum. Also er will wirklich ganz, ganz unten ansetzen.
Und das Herz dieser Veranstaltung, dieser Klimakonferenz, das waren viele verschiedene Diskussionsrunden auf der großen Bühne. Und da ging es dann um die verschiedensten Bereiche, wie man Klimaschutz voranbringen kann. Also konkret, wie bekommt man Wasser sauberer? Was kann in der Zementindustrie getan werden? Wie schaffen wir es, Elektroschrott zu vermindern? Also es ging nicht darum, wirklich konkrete Forderungen oder Beschlüsse irgendwie zu erstellen. Dafür hat diese Konferenz auch überhaupt kein Mandat. Also es waren zwar Spitzenpolitiker da, der österreichische Bundespräsident, ich habe schon gesagt, war Gastgeber sozusagen. Auch der neue österreichische Bundeskanzler Stocker war da. UNO-Generalsekretär Guterres hat eine Grußbotschaft geschickt, ein Video. Auch EU-Kommissare waren da. Aber die alle sind nicht dazu da, um am Ende wirklich konkrete Entscheidungen zu treffen.
Und das ist auch nicht das Ziel von dieser Konferenz, hat uns die Organisatorin erklärt, die das jetzt auch schon das 9. Mal ausgerichtet hat. Sie heißt Monika Langthaler und sie hat uns erzählt, dass die Konferenz von Schwarzenegger oft verwechselt wurde mit der COP, also der UN-Klimakonferenz.
Dann las ich in der Zeitung, und schon wieder kein Klimaabkommen nach dem Austrian World Summit. Und dann habe ich mir gesagt, wir sind nicht in einer Position, wo wir in einer Verantwortung sind, in einer Regierung. Wir sind ja keine Minister. Arnold Schwarzenegger war mal Governor. Was wir jetzt tun können mit seiner Medienmacht, ist einfach massiv einerseits appellieren an die Politik, mehr zu tun, aber auf der anderen Seite sehr konkret zu zeigen, was schon alles möglich ist. Und damit auch die Politik keine Ausrede hat, dass sie nichts tun können. Weil es gibt ja die Lösungen, die liegen am Tisch und man muss sie endlich nur anwenden.
Ja, nur anwenden, wenn es so einfach wäre.
Mir fällt gerade noch ein, dass die Konferenz sich trotzdem selber als eine der einflussreichsten Klimakonferenzen der Welt bezeichnet. Ja, also das ist so.
Ja, also da ist eine gewisse Diskrepanz vielleicht auch, was man sein will. Ich würde so zur Beschreibung sagen, sie ist so die Heim und Handwerk der Klimamessen vielleicht. Also es wird gezeigt, was es alles an tollen Lösungen gibt, ohne jetzt große politische Forderungen zu stellen. Bleibt die Frage, funktioniert das mit dieser Medienmacht auch, was Monika Langthaler da gesagt hat? Also ist das Ganze nur Show und alle sind aufgeregt, weil sie jetzt einem Hollywood-Star begegnen können? Oder ist es eine Konferenz, die für den Umweltschutz wirklich was bringt, auch wenn da die ganzen Promis rumlaufen? Das habe ich zum Beispiel Felix Neureuther gefragt. Er ist ja Ex-Skirennfahrer, der lief da auch rum über den roten Teppich, genau wie etliche andere Promis. Nico Rosberg war noch da, der Ex-Formel-1-Fahrer. Schauspieler waren aus den USA zugeschaltet. The Boss Hoss haben den Song mit Arnold aufgenommen. Also es war einiges los
Titel
da.
I'll be back
auf dem roten Teppich. Und Felix Neureuther, der ist UN-Botschafter für saubere Berge, hat auch eine eigene Organisation, mit der er unterstützt, dass sich Kinder mehr bewegen, rausgehen, Sport machen. Und ich habe ihn gefragt, wie wichtig Promis beim Klimaschutz sind. Und da war ihm eines sehr wichtig.
Wir sind ja alles deswegen keine Aktivisten. Also um Gottes Willen, alles andere als das. Aber durch die Dinge, die man halt bewegen kann, kann man schon sehr viel erreichen. Und der Arnold, der ist da absolut das Paradebeispiel dafür, dass man dann schon was in die richtige Richtung bewegen kann.
Also wir sind alles keine Aktivisten. Das ist mir schon aufgefallen auf der ganzen Konferenz. Es gab wenig konkrete politische Forderungen, sondern eher sowas, hey, wir zeigen hier, was jeder Einzelne für die Umwelt machen kann, egal was die Politik macht.
Und wenn es politisch schon immer in extremere Richtungen geht, natürlich, dann kann jeder für sich selber entscheiden, okay, wo will ich hin? Und ich glaube, dass immer noch die Bevölkerung eine riesengroße Macht und Power hat.
Das ist jetzt so die Promi-Seite, die du geschildert hast. Warum das mit dieser Aufmerksamkeit auch nicht zu unterschätzen ist, das hat mir jemand anderes gezeigt. Und da wird dann deutlich, dass so eine Konferenz auch wie eine Lokomotive ist, an die man sich so dranhängen kann. Ich habe da mit Felix Kreiner gesprochen, der ist 24, kommt aus Kärnten im Süden von Österreich. Und als ich mit ihm gesprochen habe, da war Felix ein bisschen angespannt. Weil gegen Mittag, da wird er nämlich auf dieser großen Bühne sein Projekt vorstellen.
Ja, aufgeregt bin ich auf jeden Fall, das kann ich mir nicht verkneifen. Aber ich werde einfach aus meinem Herzen sprechen und das wird sicher super.
Planet Matters heißt das Projekt von Felix Kreiner. Und er hat mir da nochmal erklärt, vor diesem großen Auftritt, was er eigentlich da konkret macht.
Ich habe eine weltweite Plastikmüllsammelbewegung gegründet, die mit Community-Membern in mittlerweile 30 Ländern in die lokale Natur geht und einfach aufräumt. Und wir filmen unsere Aufräumaktionen vor allem über TikTok und posten die und haben da über 3 Millionen Follower.
Also die Videos, die sind extrem populär, aber es gibt ein Problem, hat Felix gemerkt. Und dann hat er noch eine zweite Idee entwickelt.
Von den 200 Millionen Menschen, die wir mit unseren TikTok-Videos erreicht haben, hat nur ein Bruchteil selbst angefangen, Müll zu sammeln. Und wir haben uns dann überlegt, wie kann man diese Rate erhöhen mit Gamification. Wir haben nämlich eine App rausgebracht, die Menschen für jeden gesammelten Liter Müll, den sie in der Natur tracken, mit Punkten, sogenannten Planet Coins, belohnt, die dann bei Partnerunternehmen für Gutscheine, für Rabatte oder teilweise auch sogar zum Spenden eingelöst werden können. Und so verbinden wir das Do Good for Nature mit Do good for yourself. Das heißt, es kann einfach Spaß machen und wirklich belohnend sein, sich einzusetzen.
Also das Startup von Felix Kreiner, das versucht damit, Gamification in den Umweltschutz zu bringen, aber auch selber damit Geld zu verdienen. Und da sind wir eben bei so einer Verbindung zwischen Business und Umweltschutz. Und das ist ja auch was, was Arnold Schwarzenegger immer wieder nach vorne stellt. Und natürlich Auch Felix, der ist Arnold-Fan.
Für mich ist der Arnold ein ganz besonderes Vorbild und Role Model, weil er mit seiner Reichweite und mit seinem Tun einfach Leute weltweit viel besser erreichen kann, wie Menschen, die jetzt vielleicht nur in der Öko-Bubble sind.
Das ist ja echt ein zentraler Gedanke von dieser ganzen Konferenz gewesen, also Menschen zu erreichen, die nicht in der Öko-Bubble sind. Auch Schwarzenegger gehört ja definitiv nicht zur Öko-Bubble. Seine Netflix-Doku ist der beste Beweis, finde ich immer. Da fährt er einen dicken Geländewagen, man sieht ihn dicke Zigarren rauchen. Also er ist definitiv nicht der Posterboy von Fridays for Future. Das kann man ihm vorwerfen. Auf der anderen Seite, wenn man es ein bisschen von weiter weg betrachtet, könnte das auch eine Chance sein, weil er Leute erreicht, die eben die anderen nicht erreichen.
Und eben Menschen eine Chance bietet, die vielleicht noch nicht diese Reichweite haben. Felix Kreiner, der ist dann später auf die Bühne gegangen. Ich habe ihm zugeschaut und ja, der hat da richtig gestrahlt und hat versucht, auch diesen Spaß zu vermitteln.
Yeah, first of all, thanks for having me. I'm so excited to be here.
Also, wir haben den Aspekt, Umweltschutz muss und darf auch Spaß machen. Also, der steht definitiv hinter dieser Konferenz. Dieser Aspekt ist auch immer wieder gefallen. Auch, dass sie keine Scheu haben, dieses Business-Thema, dieses du kannst auch Geld mit Umweltschutz machen, mit dem Umweltschutz zusammenzubringen. Und ich finde, dieser aufgedrehte Moderator der Konferenz, der hat es ganz gut zusammengefasst.
Arnold Schwarzenegger told me, saving the earth is serious business, but it doesn't mean we can't have fun.
Arnold Schwarzenegger markig wie immer. Die Organisatorin Monika Langthaler, die Organisatorin dieser Konferenz, hat diesen Ansatz dann noch mal ein bisschen mehr ausgeführt.
Ich erwarte doch nicht von jedem Menschen, dass er gleich 100% nur mehr als Umweltschützer funktioniert. Das ist eine vollkommene Überforderung. Darum sagen wir auch immer, es ist doch schon super, wenn du vielleicht in dem ersten Monat 10% mehr machst, im zweiten Monat versuch 15% mehr für die Umwelt zu tun und steigere es wie ein Workout. Wenn wir nur erwarten und immer so ein bisschen messianisch herumrennen, dann werden viele Leute super frustriert und Leute wollen auf Urlaub fahren und wollen sich auch mal in ein Auto setzen. Ja, also ich will ihnen das nicht verbieten. Ich will sie nur motivieren, schon auch ihren Beitrag zu einem gesunden Planeten zu leisten.
Und ich finde, mit so einem Ansatz erreicht man tatsächlich auch die Menschen, die eben nicht verzichten wollen, also die sagen, boah, was, kein Fleisch mehr, gehen wir weg mit dieser Verbotspolitik. Aber ich finde, es ist schon auch hart an der Grenze zu, naja gut, wir können alle so weiterleben wie bisher. Es reicht einfach halt so ein bisschen Müll zu sammeln und dann kriege ich auch noch irgendwie Punkte und kann mir dann was kaufen dafür oder die auch wieder spenden oder es reicht ein bisschen weniger zu duschen. Und für andere Sachen, da finden wir halt dann technologische Lösungen, die uns dann ermöglichen, genauso weiterzuleben wie jetzt, ohne unseren Konsum zum Beispiel einzuschränken, ohne unseren Energieverbrauch zu senken. Und das ist natürlich ein sehr anziehendes Versprechen und vielleicht auch immer noch besser als nichts zu tun. Aber ich fürchte, wir sind schon so weit in unseren Klimaproblemen, dass es einfach nicht reichen wird.
Ja, das ist tatsächlich so eine Ambivalenz, so wie die ganze Figur Schwarzenegger. Aber ich glaube, deswegen ist er ja auch so spannend, weil du vielleicht eine Meinung zu ihm hast. Und dann, das haben wir auch im Podcast gemerkt, ja, vielleicht ist es doch nicht so schwarz und weiß. Und deswegen hilft es uns eben auch, diese aktuelle Politik zu spiegeln. Und ich würde gerne noch so ein anderes Thema noch mit reinbringen, weil wir haben gesagt, Felix Kreiner, der hat sich an diese Lok der Konferenz so drangehängt. Aber Geld kam eben auch von großen Firmen, zum Beispiel Zementhersteller. Das ist eine Branche, die richtig viel CO2 freisetzt. Die haben sich da auf dieser Klimakonferenz an einem Stand sehr innovativ gezeigt. Aber man muss da, glaube ich, schon auch hinterfragen, ist Greenwashing da möglicherweise auch ein Thema? Andererseits geben die natürlich auch Geld, damit so eine Veranstaltung stattfinden kann.
Wenn wir uns mal den Sack zumachen bei dieser Frage, war das nur eine Arnold-Show oder kann das wirklich was bringen? Ist so mein Fazit. Ja, es war auch eine große Show. Mich persönlich hat es nur so mittelmäßig angesprochen. Ich finde aber, dass er das, was er machen kann als Arnold Schwarzenegger, nämlich Leute, die ihn gut finden, anzusprechen, zu motivieren und zu inspirieren. Also das hat super geklappt. Wenn er das dann für den Umweltschutz macht, umso besser. Er bräuchte es ja nicht tun. Er könnte auch einfach Golf spielen und denen stattdessen diese Plattform zu bieten, das ist gut. Ich glaube aber, dass er gerade mit seinem Namen auch politisch noch mehr machen könnte.
Ja, es gibt so ganz viel Kritik an dieser Veranstaltung immer wieder. Ne? So viel heiße Luft, elitärer Kreis. Und ich glaube, wenn man diesen Anfang, den wir auch gespielt haben, so wahrnimmt, The Climate Action Hero, dann hatte ich auch das Gefühl, was ist denn das hier für ein Quatsch? Aber ich glaube, man muss sich da wirklich so ein bisschen distanzieren und auch nochmal diesen Gedanken im Hinterkopf haben, ja, dass wir vielleicht auch einfach manchmal zu dogmatisch sind. Klimaschutz, der muss total sein, sonst gilt es nicht. Aber ja, vielleicht sind wir da echt auch in so einer Sackgasse. Vielleicht ist diese Idee dahinter, es kann auch Spaß machen, nicht so schlecht. Das ist wirklich sehr amerikanisch, das ist nicht unbedingt unser Ansatz, würde ich sagen, oder der Ansatz von vielen in Europa. Es klingt schnell auch ein bisschen hohl, aber ich glaube, es ist ein Versuch wert. Und ich glaube, man muss sich auch bewusst machen, es gibt halt nicht ein Entweder-Oder. Es gibt wahrscheinlich auch verschiedene Wege, um was zu bewegen. Da gibt es dann den 100%-Ansatz und es gibt vielleicht den 50%-Ansatz von Arnold Schwarzenegger, der hilft dann auch nach vorne.
Wir haben am Anfang ja schon gesagt, Arnold Schwarzenegger ist jetzt ein Gegenspieler von Donald Trump. Wir werden auch in den nächsten Wochen das hier immer weiter auflösen. Wir haben uns gefragt, ob er den auch bei der Klimakonferenz ansprechen wird. Und er hat es getan, natürlich.
I know all of you are thinking now, I hope, that Arnold attacks Trump and says some really terrible things about Trump, right? But that's not my style.
Also es sei nicht sein Stil, Trump zu attackieren direkt. Und er sagt danach auch warum. Und zwar, weil es nicht nötig ist. Weil die Menschen eh die Nase voll haben von Attacken und Jammern und lieber Leute hören wollen, die Ideen haben. Und die hat er ja präsentiert auf dieser Konferenz und auch sich selber. Also Schwarzenegger sagt, wir brauchen jemanden wie Trump und diese Regierungen gar nicht für den Umweltschutz, weil es viel mehr bringt, wenn wir auf der untersten Ebene, auf lokaler Ebene weiter für den Umweltschutz kämpfen. Also es geht so ein bisschen in die Richtung, ja, lass die da oben machen, was sie wollen. Wir machen einfach unser eigenes Ding und wir werden es rocken. Also das war diese Message, die unter allem drunter lag.
Das ist vielleicht auf den ersten Blick auch ein bisschen naiv, zu sagen, man kann vor der Tür Müll sammeln und dann ändert sich das große Ganze. Auf der anderen Seite ist es schon noch das, was Arnold Schwarzenegger in seiner Gouverneurszeit in Kalifornien gemacht hat. Er hat in dem Staat, der zugegebenermaßen einer der größte in den USA ist, aber er hat da Klimamaßnahmen durchbekommen, die viel radikaler waren als das, was auf Bundesebene geplant war. Er hat sich da auch zum Gegenspieler von dem damaligen Präsident Bush aufgespielt, aber er hat das geschafft. Und wir haben da auch im Podcast mit einem gesprochen, der mit Arnold Schwarzenegger zusammengearbeitet hat. Er war ein linker Demokrat, Umweltaktivist und er hat sich auch gedacht, boah, was wird das, wenn wir jetzt hier zusammenarbeiten? Aber der hat tatsächlich auch gemerkt, Arnold Schwarzenegger und ich, wir kommen aus unterschiedlichen politischen Lagern, aber in dem Punkt können wir zusammenarbeiten. Und ja, da gibt's vielleicht auch so einen undogmatischen Ansatz. Arnold Schwarzeneggers Ansatz ist, lass uns nicht über Politik reden, über verschiedene Parteien. Wir wollen doch einfach letztendlich alle das Gleiche.
Let's have a safe and clean world. That's our interest. It's very simple. Doesn't matter if you are a Democrat or a Republican, if you're from the ÖVP or the SPÖ or the KPÖ or the... Das ganze egal, von wo für eine Partei das du kommst. The important thing is, we got to terminate pollution.
Ja, da fällt er dann sogar ins Deutsche, damit man es auch richtig versteht, obwohl er ja eigentlich hauptsächlich nur noch Englisch spricht, vor allem bei so offiziellen Anlässen. Wir haben jetzt damit viele Schwarzenegger-Puzzleteile zusammen. Also der Mann mit den dicken Autos, mit den Muskeln, mit dem gigantischen Ego, der aber gleichzeitig Brücken bauen will und den Klimaschutz vorantreiben will. Ganz einfache Botschaften hat, auch immer Entertainment mit reinstreut. Man kann auch sagen, der Weg zum Populismus oder der Schritt zum Populismus ist bei ihm nie weit. Wie passt es jetzt alles zusammen und vor allem, wie passt es in unsere jetzige Zeit? Um das zu verstehen, muss man ganz vorne anfangen in seiner Biografie und mit Menschen sprechen, die Arnold Schwarzenegger gut kennen und trotzdem überrascht wurden von ihm.
Wie er gesagt hat, er kandidiert und dann sage ich, Arnold, in Politik, warum? Das kann ich nicht nachvollziehen.
Das kann ich nicht nachvollziehen, diese Entscheidung von Schwarzenegger in die Politik zu gehen. Darum geht es die nächsten Wochen. Wir puzzeln hier alles zusammen in unserem Podcast über Arnold Schwarzenegger, Pumpen und Politik. Wer alle Folgen schon jetzt hören will, da geht am besten in die ARD Audiothek oder in die Podcast-App seines Vertrauens. Dort gibt es schon jetzt alle 3 Folgen. Sie laufen natürlich im Feed von Die Entscheidung und heißen, ich sag's nochmal, Arnold, Pumpen und Politik. Wir freuen uns über Feedback dazu, als Kommentar oder als Like oder als Stern in der Podcast-App oder aber als Mail an uns. Die Adresse dafür ist dieentscheidung@br.de. Wir sagen ciao.
Linus Lühring.
Und ich bin Christine Auerbach. Wir hören uns.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Patrick Buchmüller. Russland hat am Abend die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw ein weiteres Mal aus der Luft angegriffen. Nach ukrainischen Angaben gingen Gleitbomben im Stadtzentrum nieder. Mindestens eine Frau sei getötet worden, außerdem gäbe es wieder viele Verletzte. Erst in der Nacht davor war Charkiw Ziel russischer Angriffe. Dabei sollen mindestens 3 Menschen getötet worden sein. Mehrere Personen werden noch unter Gebäudetrümmern vermisst. Russland bezeichnete die Angriffe als Vergeltung für ukrainische Drohnenangriffe am vergangenen Wochenende. Dabei soll nach Angaben eines deutschen Generals mehr als 1 Dutzend russischer Bomber beschädigt worden sein. In Passau ist ein Mann mit einem Auto offenbar mit Absicht in eine Personengruppe gefahren. Einen terroristischen Hintergrund schließen die Ermittler aber aus. Aus Passau Martin Gruber.
5 Personen sind verletzt worden, darunter eine 40-jährige Frau und deren 5-jährige Tochter. Über den Grad der Verletzungen gibt es keine Informationen. Nach letztem Stand besteht jedoch bei keinem der Verletzten Lebensgefahr. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass wohl ein Sorgestreit zwischen der verletzten Frau und dem 48-jährigen Autofahrer der Auslöser der Tat gewesen sei. Bei dem Mann handelt es sich um einen Iraker. Er konnte kurze Zeit nach der Tat festgenommen werden.
Die Union lehnt Forderungen aus der SPD ab, die Krankenkassenbeiträge für Besserverdienende zu erhöhen. Das würde dem Wirtschaftsstandort Deutschland schaden, sagte Unionsfraktionsvize Stegemann. Volker Kinkel.
Stegemann sagt außerdem, man habe im Koalitionsvertrag vereinbart, Belastungen für die Beitragszahler zu vermeiden. Stattdessen müsse man überlegen, wie man das Gesundheitssystem effizienter und damit kostengünstiger machen könne. Wegen der Finanzprobleme der Krankenkassen hatte der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis vorgeschlagen, die Beitragsbemessungsgrenze um rund 2.500 Euro monatlich zu erhöhen auf rund 8.000 Euro. Nur bis zu dieser Einkommensgrenze muss Krankenkassenbeitrag gezahlt werden. Alles weitere Einkommen ist beitragsfrei.
In Berlin-Reinickendorf hat sich ein Anhänger von einem Auto gelöst und einen Unfall verursacht. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Der Autoanhänger geriet laut Polizei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit 2 Autos. Eines davon überschlug sich. Der Unfallort wurde für mehrere Stunden gesperrt. Die US-Amerikanerin Coco Gauff hat zum ersten Mal die French Open in Paris gewonnen. Im Finale setzte sich die 21-jährige Tennisspielerin gegen Arina Sabalenka aus Belarus in 3 Sätzen durch. Im Finale der Männer